Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Nachdem der Rapper Bushido gestanden hat, der Sklave eines Berliner Clan-Chefs gewesen zu sein, titelte das Satire-Magazin Der Postillon die schöne Schlagzeile Bushido Doppelpunkt Abu Chaka hat mich jahrelang dazu gezwungen, schlechte Musik zu machen. Ein harmloser Witz über ein wenig harmloses Milieu, das besonders hier in Berlin immer gefährlicher zu werden scheint. Im September hatten Clan-Mitglieder zum Beispiel einen Mann am helllichten Tag hingerichtet. Auch der spektakulärste Kunstraub seit Jahren, die verschwundene Riesengoldmünze aus dem Bode-Museum, geht auf das Konto eines Clans. Die Popkultur hat das Milieu längst als Steinbruch für sich entdeckt. Mit Dogs of Berlin und Vier Blocks laufen zum Beispiel gerade zwei wirklich große deutsche Serien zum Thema. Wie sehr sich die Popkultur bei den Clans bedient und wie sich ihrerseits aber auch Clans aus der Popkultur bedienen, darüber spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler und Gangster-Rap-Experten Martin Seliger. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo, guten Tag.
Über Bushidos Kampf mit den Clans, da können wir dieser Tage ja dauernd lesen, vor allem in den Boulevardmedien, aber auch in Rap-Texten und eben in Serien wie Vier Blocks oder Dogs of Berlin stehen ja Gangster-Rapper als Thema gerade hoch im Kurs. Warum eigentlich gerade diese Konjunktur?
Also wenn ich es auf einen Satz wirklich bringen müsste, würde ich sagen, weil da Klischees bedient werden. Der Prototyp des Gangster-Rappers ist ja der misogyne Gewalttäter irgendwie mit Migrations- und ohne Bildungshintergrund. Gleichzeitig ist Gangster-Rap, wenn wir Schlager mal nicht dazu zählen, das erfolgreichste Genre in der deutschen Popmusik. Und ja, dann kommt dazu, die Sendungen spielen ja beide in Berlin. Mit Berlin verbinden wir irgendwie dann auch diese typischen Images der politischen Auseinandersetzung um Integration, also angefangen mit der Rüttli-Schule in 2008 war das, glaube ich, über die rechten SPD-Politiker Buschkowski und Sarrazin bis hin zu dem jüngeren Goldraub, wo sie diese Münze aus dem Museum geklaut haben. Also thematisch und vom Rahmen her sind da eigentlich die Voraussetzungen für eine Produktion, die ordentlich Aufmerksamkeit bekommt, erfüllt. Und dann sind beide Sendungen, jeder auf ihre eigene Weise, auch einfach gut gemacht, denke ich.
Jetzt kommen aber doch, eigentlich können wir einfach sagen, diese Serien sind ein bisschen spät, oder? Diese Images kursieren doch schon lange.
Ja, das ist eine schöne Frage. Also wir können da ganz weit zurück eigentlich in der Kulturgeschichte. In der griechischen Antike bekämpft ja der Held Theseus den Räuber Prokrustes. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der Prokrustes, der hat ein Bett. Und wenn die Leute zu groß sind für das Bett, dass sie nicht reinpassen, dann hackt er ein Stück ab. Und okay, wenn die zu klein sind, dann zieht er sie lang. Also da gibt es schon eine gewisse Brutalität. Ein bisschen anders ist das dann bei der nächsten Figur in der Kulturgeschichte, die vielleicht bekannteste kriminellen Ikone. Was meinen Sie, wer das ist?
Al Capone vielleicht?
Ich würde vorher anfangen. Ja. Ich würde sagen, es ist erstmal Robin Hood. Ne?
Ja, der ist doch eigentlich im Herzen gut.
Ja, aber der Robin Hood, der ist nicht nur kriminell, der hat, wie Sie sagen, der ist gut, der hat auch Recht, ne? Weil er den Reichen was wegnimmt und das den Armen gibt, transportiert dann dieses Räuber-Image eigentlich eine ganz starke Gesellschaftskritik. Und das ist ein Topos, den wir in einer abgewandelten Form auch bei den Gangster-Rappern und in diesen Sendungen wiederfinden und die wohl augenfälligste Referenz, die in diesen Typen, wie sie da in Vier Blocks oder Dogs of Berlin dargestellt werden, sichtbar wird, ist, und da haben Sie recht, eigentlich der US-amerikanische Mafioso, das wäre dann Al Capone,
ja,
würde ich sagen.
Mhm.
Das ist, wie die Gangster-Rapper, ein durchsetzungsstarker, skrupelloser, cooler Typ, auch gut gekleidet, ist ein harter Krimineller mit Stil. Wenn man aber ein bisschen genauer hinsieht, dann kann man diese Momente der Gesellschaftskritik, wie wir die bei Robin Hood, sehr explizit aufgemacht sehen, auch in der Mafia-Geschichte erkennen. Die USA des späten 19. und des frühen 20. Jahrhunderts, das können wir in der Soziologie der Chicago School, aber auch in den Romanen irgendwie von Upton Sinclair sehen, war ein stark von Einwanderung geprägtes Land. Das war eine sehr ungleiche Gesellschaft, in der Einwanderer es oft schwer hatten, am Wohlstand, den die kapitalistische Modernisierung ohne Zweifel ja gebracht hatte, dann teilzuhaben. Und so wurden eigentlich dann für einige die Parallelstrukturen attraktiv und relevant, wie wir die auch heute in Vier Blocks beobachten können, wenn da der Drogenhandel oder die Prostitution oder das Glücksspiel oder so inszeniert werden. Das ist im Prinzip ein gesellschaftliches Integrationsproblem von Einwanderungsgesellschaften.
Ja, leuchtet mir total ein. Aber würden denn jetzt so Gangster-Rapper hierzulande auch wirklich Leute wie Al Capone zu ihren Idolen, zu ihren ikonografischen Vorbildern erklären? Also wen nehmen die sich eigentlich so her? her.
Ja, genau die.
Bei den Figuren, das leuchtet mir ein, da ist Al Capone definitiv der Pate. Aber wenn wir jetzt mal auf den Gangster-Rap kommen, was würden Sie sagen, wer gilt da so als großes Vorbild? Da sind wahrscheinlich auch die Amerikaner ganz vorn.
Also man muss zuerst, glaube ich, mal sagen, dass der Hype um Gangster-Rap ja jetzt keinesfalls was Neues ist. Wir haben also eine starke Präsenz dieses Genres bereits in den Nullerjahren, irgendwie maßgeblich bedingt durch den Frankfurter Rapper Azad oder das Berliner Label Agro Berlin. Und wir müssen auch sehen, dass es eigentlich damals schon zwei Filme gab. Ne? Einen von Sido und einen von Bushido.
Ja.
Naja, und in diesem Bushido-Film wird ja auch deutlich, dass der eine ganz enge Verbindung ins kriminelle Milieu eigentlich hat. Also die Geschichte geht da so, dass er sozusagen eigentlich in einer Art Knebelvertrag beim Label Agro Berlin steckt. Und aus diesem Vertrag holt ihn Arafat Abu Chaka, der Berliner Clanchef, dann raus, indem er den Labelbetreibern irgendwie droht. Und da haben wir im Prinzip eigentlich schon eine ganz starke Referenz an den Plot dieser beiden Serienproduktionen jetzt.
Ja. Und was würden Sie sagen, inwieweit diese Serien, diese Faktenlage, diese nicht zu leugnende Gewalt, ja, verherrlicht oder auch verharmlost?
In hohem Maße. Also die verherrlichen und verharmlosen Gewalt in hohem Maße. Aber gleichzeitig bilden sie sie natürlich auch ab als etwas, das tatsächlich geschieht. Und also es gibt ja Beschaffungskriminalität, es gibt Schutzgelderpressung, Zwangsprostitution oder Zuhälterei. Genauso wie es ethnische Gemeinschaften gibt, in denen der Rechtsstaat weniger bewirken kann, als das vielleicht ein lokaler Friedensrichter schafft. Und andererseits ist es natürlich auch sowohl im Gangster-Rap als auch in vier Blocks so, dass die Zuschauer sich mit den Protagonisten identifizieren. Ne? Also die Gewaltanwendung, die erscheint natürlich immer auch irgendwie cool oder zumindest so, dass sie irgendwie dazugehört. Und das ist dann teilweise auch wieder dieser Robin-Hood-Topos. Ne? Die Welt, in der Leute zu Kriminellen gemacht werden, ist eine ungerechte Welt. Nur, dass Serien eben nicht die Frage stellen, was koloniale oder imperialistische Weltpolitik für Fluchtursachen geschaffen hat oder wie die deutsche Arbeitsmarktpolitik über Jahrzehnte eine Integration auf Augenhöhe verhindert hat. Stattdessen rücken eben Konflikte um Integration in den Mittelpunkt, die sich im Bereich der Milieukriminalität abspielen. Das ist unterhaltsamer und das kann man besser vermarkten.
Wie beurteilen Sie generell diese zwei deutschen Serien, vier Blocks und Dogs of Berlin? Also was hinterlassen Sie möglicherweise auch bei uns als Mehrheitsgesellschaft, die ja vielleicht meint, jetzt mit Hilfe dieser Serien wirklich Einblicke zu bekommen in die Realität von Clans?
Wie ich schon angedeutet habe, sind die Sendungen ja ein bisschen unterschiedlich. Vier Blocks erscheint mir da wesentlich realistischer. Dogs of Berlin ist da, weiß ich nicht, wirklich auch schon ziemlich trashig, kann man sagen, weil es unbeholfen in der Darstellung ist. Also einer der beiden Ermittler tanzt da am Anfang allein und ekstatisch in der Disco, bekommt dann Drogen angeboten, lehnt die ab und sagt, Musik ist meine Droge. Sowas passiert natürlich in echt nicht. Ne? Und es gibt auch in Wirklichkeit keine No-Go-Areas für Polizisten mitten in Neukölln, in denen mit Sturmgewehren bewaffnete Araber auf die warten. Also man könnte sich fragen, ob es bedenklich ist, solche Übertreibungen zu nutzen, um einen Filmmarkt gängig zu machen. Es gibt in Zeiten des Rechtsrucks sicher viele Menschen, die sowas glauben wollen. Hoffentlich hinterlassen diese Bilder eine Neugierde, sich mal in Wirklichkeit mit migrantischen Lebenswelten zu befassen und nicht im Fernsehen ihre kulturindustrielle Inszenierung anzugucken. Dann wäre vielleicht was gewonnen.
Martin Seliger, Politikwissenschaftler und Gangster-Rap-Experte zu der Ikonografie des Gangsters und den Gangster-Rap, wie wir ihn kennen. Vielen lieben Dank nach Hamburg.
Danke, tschüss.